Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen, danke, dass ihr uns eingeschaltet habt. Es geht extrem auf Weihnachten zu, habt ihr vielleicht gemerkt. Nur noch 4 Tage, dann ist Heiligabend. Und ihr habt offenbar gar nichts zu tun, sonst wärt ihr ja nicht hier. Ironie aus. Aber es ist ja immer wichtig, sich für die wichtigen Dinge im Leben Zeit zu nehmen. Also macht ihr gerade alles richtig, indem ihr uns eben zuhört. Wir machen heute eine Sonderfolge Weihnachten von Risiko und Nebenwirkung, in der leise die Glöckchen im Hintergrund klingeln. Also nicht wirklich. Aber im Verlauf der Folge werdet ihr wissen, was ich meine. Denn wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, der super in diese vorweihnachtliche Zeit passt. Das ist Christoph Gilsbach, einer unserer UKM-Klinik-Clowns, nämlich Professor Spaghetti. Gemäß unserer Tradition stellst du dich am besten einmal selbst kurz vor.
Der Gast. Hallo, ihr lieben guten Geister, jetzt an den Radiogeräten und Hörfunkarmaturen und Lautsprechern. Ja, mein Name ist Christoph Gilsbach. Ich bin seit über 27 Jahren einer der Klinik-Clowns der Uniklinik Münster. Ich habe Pantomime studiert in Essen an der Folkwang-Schule. Das habe ich deswegen getan, weil ich mich sprachlich nicht ausdrücken konnte in meiner Jugend. Ich wollte immer was sagen und ich fand keine Worte dafür. Und dann habe ich, zu meiner Zeit lebte noch Marcel Marceau, also die Theatererfahrenen von euch werden sicherlich noch das weiß geschminkte Gesicht vor Augen haben. Den habe ich dann in Ende der 70er Jahre in einem Theater gesehen und ich saß im obersten Rang und nach 2 Stunden habe ich erst gemerkt, dass ich meinen Unterkiefer gar nicht mehr hochbekommen habe. Ich habe 2 Stunden jemandem zugehört, der ohne Worte gearbeitet hat und ich habe jedes Wort verstanden. Da war es um mich geschehen. Ich habe dann meinen Handwerkberuf als Elektroinstallateur, den ich gezwungenermaßen von meinen Eltern erstmal erlernen musste, sofort an den Nagel gehängt und bin in die gestalterische, theatralische, clownsausbildende, zirkusclownsmäßige Ausbildung gegangen. Und später kam dann die pantomimische Ausbildung in der Folkwang-Hochschule in Essen dazu. Und das kommt mir heute immer noch zugute, weil ich auch die stillen, leisen Töne sehr, sehr mag. Und das hilft auch bei der Arbeit hier als Klinik-Clown, indem wir nämlich still und leise, genauso wie ihr eure tolle Arbeit hier auch an den Stellen macht, wo ihr gerade seid, still und leise, aber wachsam. Und dann entstehen wunderbare Glücksmomente.
Das kannte ich alles tatsächlich so noch nicht. Oder du hast schon eine ganze Menge von dir erzählt, das ist super. Aber also erste Frage, stimmlich und sprachlich klappt es jetzt aber inzwischen ziemlich gut, oder?
Ja, mein Vater sagte, Übung macht den Meister. Und da habe ich mich seit über 60 Jahren darin geübt, das ein oder andere Wort, vor allen Dingen die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zusammenzubekommen und dann durch das Gehege meiner Zähne dann, zu schenken meine ich, also ne, so. Es ist das ein oder andere Mal tatsächlich schon gelungen. Also das freut mich mittlerweile. Also falls jemand mal Schwierigkeiten hat mit dem einen oder anderen Eigenschaften von sich selber, macht nichts, üb weiter. Es lohnt sich.
Jetzt hast du sogar einen Podcast geschafft, wo es nur ums Sprechen geht quasi. Ja, also eigentlich alles erreicht, würde ich sagen. Ne?
Ich danke für die
Auszeichnung. Es ist nur unser Podcast.
Ja, gut. Muss ja auch mal uns selber ein bisschen feiern jetzt zum Ende des Jahres.
Ihr macht mir Mut.
So, genau, dafür sind wir nämlich da. Christoph, sag mal, du hast jetzt schon gesagt, du hast die Pantomime-Ausbildung gemacht oder Schule besucht. Ist man dann schon Clown oder gibt es da auch eine Ausbildung für? Wie wird man denn Clown?
Ich war vorher schon Clown. Und zwar Ende der 70er Jahre habe ich hier einen klassischen Clownskurs im Kreativhaus in Münster durchgeführt. Und das war ein italienischer, klassischer Zirkusclown mit seiner deutschen Frau, Christa Vohl damals und Giuseppe Ingala. Und dort haben wir sehr viel Akrobatik gemacht. Ein guter Zirkusclown ist Akrobat. Der kann den Stuhl auf den Tisch stellen, setzt sich drauf und fällt mit dem ganzen Ding vom Tisch runter, ohne sich weh zu tun oder Backpfeifen, Hintern treten, auf den Händen laufen etc. pp. Also eine ganz körperliche Ausbildung. Danach habe ich mich dann an der Folkwang-Schule beworben. Damals war Milan Sladek in Köln mit seinen Mimentagen. Und dort gab es eine Podiumsdiskussion über die klassischen Pantomimen aus den 20er, 30er Jahren. Und dort in der Podiumsdiskussion saß so ein bürgerlicher kleiner Kerl mit einem Schnäuzer und einer Halbglatze, neben ihm seine Frau mit so einem aufgeplusterten Haarpracht. Und die beiden waren die Dozenten an der Folkwang-Hochschule in Essen für Pantomime. Großartige Ausbildung, ganz ohne weiß geschminkte Gesichter, aber sehr körperlich, sehr fein und großartig.
Kann man diese Ausbildung tatsächlich da heute noch machen oder ist das angesichts von Personalmangel etwas, wo sich sowieso keiner bewirbt oder wie ist das?
Nein, also die Schauspielschule in Essen-Werden hat ja immer noch die große Schauspielabteilung, die besteht weiterhin und mein damaliger Studienkollege Thomas, er hat die Schule nie verlassen und hat jetzt die Professur übernommen. Allerdings gibt es sie in dieser klassischen Form nicht mehr, er hat diese mehr geöffnet, das heißt jetzt Physical Theater, er macht viel auch experimentelle Übungen mit den pantomimischen Heranwachsenden und zukünftigen. Also diese ganz klassische Ausbildung, so wie ich sie noch erlebt habe, die gibt es so in diesem Format nicht mehr. Es ist jetzt erweitert, ist größer, ist viel Impro-Theater auch dabei. Also es lohnt sich. Und Tanz war, das gibt es heute immer noch, das war damals auch mit eins dieser Fächer.
Uns interessiert natürlich brennend, wie du aus all dem denn dann letztendlich gekommen bist ans UKM. Denn Klinikclown habe ich da jetzt noch nicht gehört, oder?
Nein, noch nicht. Das war übrigens auch, dann macht man viele Fortbildungen auch nebenbei. Und es gab dann um diese Zeit, 95, 96, 98, gab es Ballonfestivals. Ja, dann bin ich natürlich dahin gefahren und dann wurde aufgepustet, was das Zeug hält. Und dann haben wir gebastelt und gemacht, wie die Bekloppten, kleine, große, dicke Dünger. Und ich war mit einem guten Freund zusammen, der sagte, ich bin der Beste von all. Und dann gab es die Jungs, die haben dann mit einer Luftpumpe die Dinger aufgepustet und sagte, ja, glaub doch ja nicht, dass ich das mit der Luftpumpe, es ist langweilig, das macht keine Schlagzahlen, dann kannst du keine frechen Sprüche rausbringen. Wir pusten die alle mit Lungenkraft auf. Dann haben wir teilweise bis 1000 Stück pro Tag aufgepustet.
Boah.
Ja, danach kannst du es.
Also ich habe es nur einmal versucht, ich konnte es nicht. Also ich weiß nicht, wie du es machst, aber es ist schon auf jeden Fall, also das ist wirklich Kunst. Weil
hast du schon gehört, üben.
Ja, aber ich habe es wirklich viel versucht. Ich weiß nicht, wie man diese länglichen, wie geht das?
Ich komme zur Schulung vorbei.
Okay, gut, das, ja, gerne, weil also ich finde es faszinierend, wie du das machst. Also natürlich das Basteln aus den Ballons dann auch noch, aber allein das Pusten finde ich schon ist ein Talent.
Er hätte jetzt eigentlich einen mitbringen können, dann hätten wir es hier mal akustisch ein bisschen umgesetzt.
Das hätte sich aber wirklich, also dann hätten wir gleich das Sauerstoffzelt wahrscheinlich aufbauen müssen, weil also ich weiß nicht, wie es geht.
Er kann es hat er ja gesagt.
Den Butler hast du ja schon erwähnt, Butler George, jetzt kennen wir natürlich noch Professor Spaghetti.
Ja.
Sind da noch mehr Alter Egos von dir oder und wo hört eigentlich Professor Spaghetti auf? Fängt Butler George an und dann, wo ist da eigentlich noch Christoph? Wie trennt man seine Rollen von der eigenen Person oder sind die eigentlich gar nicht getrennt?
Das ist eine großartige Befreiung. Man muss ja immer nicht nur meinen, dass man irgendwie großartig oder wichtig wäre mit seinem eigenen kleingeschriebenen Ich, das ist immer grauenhaft. Und das ist eine großartige Befreiung. Eine durchaus vielfältige Familie zu besitzen. Es war immer die gleiche Mutter und der gleiche Vater. Aber es gibt da auch den Wachtmeister Kerkhoff. Der ist auch um diese Jahrtausendwende ist der ins Leben gerufen worden. Auch bei diesen ganzen Promotion- oder Stadtfesten, wo wir dann aufgetaucht sind. Ja? Dann gab es eben eine Karikatur des Wachtmeisters Kerkhoff.
Den haben wir noch gar nicht kennengelernt.
Nee, den kenne ich tatsächlich auch nicht.
Streifenpolizist. Und der ist geboren worden in Berlin. Ja, und hat dementsprechend natürlich auch eine klare, ziemlich große Klappe. Und von dem kriegst du auch schon mal eine ganz klare Ansage. Also da kannst du dich auch manchmal warm anziehen.
Sind die immer alle so alt wie du genau? Oder?
Nö, die sind unterschiedlich alt. Also Spaghetti ist manchmal ganz jung, ganz, ganz witzig und so. Und Wachtmeister Kerkhoff kann sehr streng sein.
Und was fasziniert dich an Wachtmeistern, frage ich mich gerade?
Der ist auch sehr hilfbereit. Der kann auch jemand mal über die Straße helfen, ob der will oder nicht. Also das macht er dann.
Und kommen die dann einfach so raus manchmal oder musst du dich aktiv entscheiden, jetzt bin ich Professor Spaghetti?
Also Wachtmeister Kerkhoff spätestens dann, wenn er seine Buchse anzieht und seinen Schnäuzer angeklebt bekommt, ja, sein Dienstbart, ja, und seine Mütze, dann kannst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Also da musst du auch nicht kommen. Ach du, Christoph, der kennt den nicht.
Professor Spaghetti, als der tourst du sozusagen durch unsere Uniklinik, ne? Vor allen Dingen bei den Kindern bist du ziemlich beliebt. Hast du dir irgendwann mal überlegt, welche Eigenschaften hat Professor Spaghetti oder ist das etwas, was du intuitiv machst? Wie ist Professor Spaghetti? Beschreib den mal für die Leute, die dich nicht kennen.
Ich denke, das ist eher intuitiv und es ist natürlich auch ein Stück neben sich selbst zu treten. Es ist sicherlich auch eine Haltung, sozusagen das kleingeschriebene Ich in der Garderobe zu lassen, ins Kostüm reinzusteigen und dann in die Haltung der Neugierde, der Offenheit, sozusagen, ich lasse mein ganz kleingeschriebenes Gedicht, kleingeschriebenes in der Garderobe und gehe in die Neugierde, in die Offenheit und auch in die Nichterwartung. Und dann eröffnen sich durch diesen Freiraum, der sich dadurch ergibt und auch durch das Wohlwollen und die Freundlichkeit, den freundlichen Blick habe ich das mal auch so genannt, öffnen sich oftmals ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Und da wir ja dann die rote Nase tragen, ist es auch gesellschaftlich allgemein frei, dass wir dann auch Menschen, obwohl wir sie nicht kennen, ansprechen dürfen. Und oftmals entsteht darüber dann ein positiver, freundlicher Bogen und die Situation, egal wo sie gerade stehen, hat sich dann aufgehellt und möglicherweise auch schon mal wieder, zumindest für einen Moment, ist wieder Erleichterung eingetreten.
Die Offenheit, von der du jetzt redest, inwiefern ist die wichtig für diese Krankenzimmersituation?
Das ist die Basis. Wenn du die Offenheit nicht hast, dann sollst du besser die Finger von diesem Beruf lassen, weil wir kommen ja in ein Zimmer, wir kommen in unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es dort ja auch traurig, manchmal ist dort Mitgefühl gefragt und nicht der große Witz oder nicht zu gucken, wo können wir gerade Lebendigkeit wieder herstellen oder nochmal vervielfachen. Dazu gehört Distanz zu sich selber. Einer von unseren Clownslehrern sagte mal, es gehört der Nullpunkt dazu. Stell dich auf den Nullpunkt, wie wenn du in ein neues Zimmer trittest, putze dir einmal vorher die Füße ab, mach dich offen, mach dich frei und schau und witter, was drin ist. Welches Thema ist da gerade? Und dann schaust du, was brauchen sie? Und dann bring das Helle mit, bring die Überraschung mit, bring das andere Thema mit rein, etwas Heiteres, Überraschendes. Auch wenn ich manchmal denke, ich kann gar nichts. Ich bin über 20 Jahre nach Hamm in die Geriatrie gefahren. Immer wenn auf der Fahrt nach hinten, 45 Minuten, denke ich, du kannst da gar nichts. Was willst du da eigentlich? Und so. 2,5 Stunden später dachte ich mir, was waren das jetzt wieder für viele schöne Begegnungen? Also das Helle versuchen abzuzupfen. Manchmal ist es auch schwierig, dann kommt man auf rigide Personen, die sagen, Kindertheater, was wollen wir jetzt hier nicht raus? Dann ist das auch zu akzeptieren. Allerdings diese Situation kann man nach 20 Jahren an einer Hand nicht mal ganz abzählen.
Ja, was lernst du selber in diesen Situationen? Was lernst du von den Kindern, von den Kranken?
Manchmal ist es Dankbarkeit, es ist Demut. Manchmal ist mich dabei entdecken, dass ich irgendwas sage, was ich gar nicht erstmal so denken kann. Aber ich habe es trotzdem gesagt und es war genau das Richtige. Es kommt dann so eine, sagen wir mal, eher so eine Seelenebene damit hinein. Und wenn ich mich in dieser Haltung befinde, das zu öffnen, dann taucht eher etwas Dankbarkeit auf. Und darüber, ja, sagt das Wort schon. Das geht dann, gehe ich manchmal dann auch oder immer wieder gerne dann auch still weiter.
Hat sich das denn verändert so ein bisschen jetzt, deine Arbeit? Also ich meine, du bist jetzt seit 27 Jahren hier, hast du gesagt. Das ist so lange, wie ich lebe. Also da hat sich, würde ich sagen, viel verändert, zumindest für mich. Also die Kinder, die du jetzt begegnest, sind die anders als vielleicht die vor 20 Jahren noch? Also musstest du deine Arbeit irgendwie dann anpassen für neue Generationen oder bleibt eigentlich Humor und Lachen und Freude immer gleich?
Nein, die Kinder sind die gleichen. Die Kinder sind die gleichen. Die haben die gleiche Neugierde, die haben die gleiche Vorsicht, die haben die gleichen Schutzbedürfnis, die haben das gleiche Lachen, die haben die gleichen Tränen. Das ist gleich geblieben. Was hat sich verändert? Ja, natürlich. Wenn man sich in diese Arbeit des Humorvollen, des Hellen, des freundlichen Blicks, der freundlichen Stofflichkeit auf den Weg macht, also seine ganzen Neins, die man manchmal so als Privatperson mit sich rumschleppt, ja, morgens aufstehen und mit dem Auto hinfahren, diese ganzen. So, damit ist man frei. Das ist eine wunderbare Stofflichkeit. Und das bedeutet auch, wir dürfen auch oder ich darf darüber auch lernen für mich selber. Es gibt immer noch ganz wesentliche Begegnungen. Die ersten 5 Jahre, ich glaube, das darf ich euch auch noch mal erzählen. Wurde ich kurz vor der Weihnachtszeit gerufen, Professor Spaghetti in der Kinderkardiologie lebt, ist Maria. Die haben gerade aus der Station angerufen, sie hat seit 3 Wochen nicht mehr gelacht. Guck doch mal nach. Damals war ich noch auf dem Weg nach dem Motto wie Superman oder Batman, ich bekomme euch alle. Mhm. Ja, ich habe mich auf den Kopf gestellt, ich habe sie alle bekommen, ob im Wartebereich oder wie auch immer. Wir haben hinterher gelacht. So, Auch wenn manchmal so Leute mit verschränkten Armen da Sachen hin, da haben die auch am Boden gelegen. So, also ich bekomme euch alle. Dann kam die Begegnung mit Maria. Die öffnete dann die Tür, ab in die 17. Herzstation. Sehe Maria auf dem Bett sitzen, zusammengesunken, Hände nach unten, Kopf gesenkt, Mutter mit dem Rücken zu mir. Ich mache die Tür auf, es ist ja Bauchgefühl, du atmest, tauchst ja in eine Atmosphäre ein, dann hast du natürlich auch deine Nase und Geschmack, Sinne sind ja offen. Der gleiche Gedanke, der so hoch auftauchte, war, das wird nichts. Dann drehte sich die Mutter auch um, Bluthochdruck, sah mich und dann kam auch die passende Handbewegung, nicht auch noch das. Hm. Ja, dann machst du den freundlichen Diener selbstverständlich, ich wünsche Ihnen alles Gute und machst die Tür von außen wieder zu. Maria wartete auf ein Spenderherz und dann war Weihnachten, wurden sie nach Hause entlassen. Die Zwickmühle, in der Maria saß, war, über ihre Krankheit ist die Beziehung der Eltern auseinandergegangen. Und das bei einem 11-jährigen Mädchen. Das möchte die nicht. Die möchte beide Eltern, weil sie sie liebt. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde ein Spenderherz gefunden. Dann heißt es antanzen und es wurde verpflanzt. Ich war kurz nach Weihnachten oder Silvester wieder hier, Neujahr wieder hier. Professor Spaghetti, Maria hat ein neues Herz. Geh doch mal gucken. Wieder hochgedackelt, klopft an die Tür, macht die Tür auf. Mutter nicht da. Maria sitzt auf dem Bett, die gleiche Haltung wie vor 14 Tagen. Hängende Schultern, Kopf nach unten. Ja, ich dann. Hallo, wie geht's? Ich habe gehört, du hast ein neues Herz. Wie schön ist denn das? Wie heißt es denn? Wo kommt es denn her? Habt ihr euch schon unterhalten? Etc. pp. Der große Professor Spaghetti schrumpfte auf 2 Zentimeter zusammen, weil von Maria kam nicht eine einzige Regung außer Traurigkeit und Verzweiflung. Nun gut, dann heißt es ja Change the Routine, Themenwechsel. Dann griff ich dann in meine kleine Tasche und habe dieses kleine Kettchen, was ihr gestern gesehen habt. Das ist also einer meiner kleinen Rettungsanker, Glücksbringer. Hab das Thema gewechselt und habe gesagt, darf ich dir den einen kleinen Glücksbringer überreichen? Den Freundschaftsband, würde ich dir gerne schenken. Also wende das Thema, wende die Atmosphäre. So, dann nickte sie und dann kam auch ein Handgelenk von ihr. Dann legte ich natürlich, wie das für einen guten Clown gehört, das deutlich zu kurze Armbändchen um ihr Ding. Dann hatte ich schon mal die Arschkarte und konnte das dann wenden und sagte, oh, das tut mir jetzt aber leid, auch so ein kräftiges Handgelenk, also wieder was Positives etc. pp. Hab daraus dann diesen kleinsten Pudel der Welt gebastelt und der eigentliche Sieg war, den hat sie angenommen. Den konnte ich also in ihre Handfläche stellen, gab ihr dann anschließend noch die Hunde, die paar Leine dazu passend. Das hatte sie in ihrer verzweifelten Situation angenommen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist leider nicht stubenrein, da musst du schon ein bisschen gucken, wie du das hinkriegst. Also es gibt dann Aufgaben, ja, mit denen man sich zu beschäftigen hat. Und dreimal am Tag Gassi gehen ist auch Pflicht. So, das war das, was ich damals tun konnte. Ich bin mit sehr traurig wieder aus dem Zimmer. Maria ist dann 10 Tage später auch gegangen, ja, so in die andere Welt. Für mich war das damals der Punkt, ich konnte nichts tun, in Anführungsstrichen gesetzt. Zumindest ist das auf meinen eigenen Teppich von Ohnmacht gefallen. Ich konnte nichts tun. Ich habe da 4 Jahre drauf rumgekaut und das hat sich gewandelt in Mitgefühl. Meine vermeintlich nichts tun können hat sich in Mitgefühl verwandelt. Und darüber bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass ich das durch sie lernen durfte. Sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit. Ne?
Genau, da gehen wir jetzt hin. Eigentlich müssten wir jetzt kurz schweigen, ehrlich gesagt, ne? Weil das ist, so wie du das erzählst, nimmt mich das tatsächlich auch mit. Ich kriege dann immer gleich Pipi in den Augen und denke immer so, wow, schön zurückhalten. Wird dir wahrscheinlich in deiner Arbeit auch nicht immer gelingen, das alles so zurückzuhalten.
Nein. Lasse das auch dann zu, weil es hat ja auch mit Humor was zu tun, es hat ja was mit Hochflüssigkeiten zu tun und es ist ja auch doch auch ein Zeichen von Mensch sein dürfen. Und da gehören die Emotionen dazu, man muss da jetzt nicht drauf ausrutschen, aber man darf es doch zulassen und vielleicht auch ein bisschen erwachsen mit den Situationen damit umgehen. Man muss sich ja nicht darin verlieren. Mhm. Das ist doch eine Facette von uns allen, die uns auch als Menschen auszeichnet.
Okay, aber du bist ja jemand, der Dankbarkeit, so ein Wort, wahrscheinlich schon ganz oft in seinem Leben von allen Seiten betrachtet hat, reflektiert hat. Was ist Dankbarkeit für dich? Wofür bist du dankbar?
Ich muss mich dazu auch immer wieder in die Haltung bringen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwische mich manchmal, dass ich auch undankbar bin, dem Leben gegenüber. Und darin gefalle ich mir überhaupt nicht, weil das ist der Existenz, dass ich Mensch sein darf, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, hier arbeiten zu dürfen, mit Menschen arbeiten zu dürfen, ist das manchmal nicht würdig. Da muss ich sagen, bin ich manchmal das ein oder andere Mal auch ärgerlich über mich. Und es gelingt mir auch trotzdem immer besser zu sagen, und jetzt hältst du mal inne und erinnerst dich, das, was du wirklich mit deinem Leben noch tun möchtest. Und dann rudere ich wieder zurück und das tut meinem Herzen auch gut, das tut auch meinen Zellen gut und sage, und jetzt gehe ich dankbar in die Küche und schneide in Dankbarkeit die Möhren oder das frische Gemüse oder höre meiner Freundin in Dankbarkeit zu, auch wenn ich es schon das dritte Mal gehört habe. So, aber sie scheint es wohl erst einmal so zu brauchen. Also es hat immer wieder auch was mit Demut zu tun und ja, auch das Geschenk des Lebens. Es ist ein Geschenk, das was wir alle bekommen haben. Und das sollten wir viel, viel, viel mehr wertschätzen bei all, sagen wir mal, den schwierigen Situationen in unserer materiell aufgestellten Gesellschaft, den Verführungen, die uns regelmäßig 24 Stunden angeboten werden, sich zu erinnern. Nein, es gibt noch was viel, viel Tieferes. Das ist dieses Göttliche in uns selber. Und das sollten wir hegen und pflegen und uns da menschlich weiter.
Sehr tiefgründig auf jeden Fall. Das können wir, glaube ich, alle für uns mitnehmen. Jetzt sind aber ja wahrscheinlich auch ganz viele Menschen dankbar für dich, dass du hier arbeitest und dass du Menschen auch in so schwierigen Situationen vielleicht, auch wenn es nur kurz ist, ein Schmunzeln vielleicht ins Gesicht zaubern kannst. Was würdest du denn sagen, warum, also was macht eure Rolle hier am UKM auch aus? Also du bist ja nicht alleine hier, es gibt ja noch ein paar andere Klinik-Clowns. Wieso glaubst du, dass es wichtig ist, dass es so Menschen wie euch gibt, die eben in so einem sehr ernsten Setting, was es ja nun mal leider ist, vielleicht so ein bisschen versuchen, auch die Leichtigkeit wieder mit reinzubringen?
Ja, Leichtigkeit ist sehr gut, weil viele kommen ja mit ihren schweren Gedanken. Allerdings schwere Gedanken und dann möglicherweise noch eine Krankheit mitzubringen, worüber man noch keine Antwort hat. Wie soll da Heilung stattfinden? Das geht nicht wirklich. Das drückt ja auch noch auf die Krankheit. Also potenziert sich's an diesem Moment, an dieser Stelle. Von daher ist für mich, was Eckart, unser guter Freund, Herr Doktor, ja, postuliert hat, Humor hilft heilen, ganz, ganz wesentlich, auch gerade hier. Wo denn sonst? In der Kirche sowieso, aber die, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema. Gerade hier ist das ganz, ganz wesentlich, diese Aspekte der Aufhellung, der Mutmachung. Das ist sozusagen der alte Gotthard, ja, der damals das ganze Ding hier mit den Klinik-Clowns und Kunst und Kultur ins Spiel gebracht hat, der sagt, das sind die Heilungsassistenten, Assistenten unserer Mediziner. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von Heilung. Und was anderes kann an dieser Klinik ja wohl nicht dran stehen. Ja? Und das muss man ganzheitlich sehen. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, was es nochmal für mich nochmal sehr deutlich macht. Ich bin eine Kinderkrankenschwester, kam aus Turm West in den Turm Ost, in die Frauenonkologie, machte die Stationstür auf und war entsetzt. Sagte, was ist denn hier los? Sind die alle zum Sterben hier oder was? Alle Schwestern still, schweigen, kein Leben, alle Türen zu. Ja, wie willst du denn da gesund werden? Ja? 2 Monate lang ist sie dem Stationsarzt auf den Nerv gegangen und hat gesagt, hier müssen Clowns her, wir brauchen hier Belebung. Wenn du 4-5 Mal Nein sagst, am 6. Mal, 7. Mal kommt irgendwann Ja. Man muss nur lang genug dabei bleiben und sagen, nee, wir brauchen hier so. Und dann kam der Anruf ins Kulturreferat. Ich war zufälligerweise im Haus. Professor Spaghetti, Frauenonkologie Ost, Visite. Ups, Erwachsene. Dann auch noch Frauenonkologie. Man bringt sich ja immer auch mit seinem kleingeschriebenen Geblubber aus dem Hinterkopf mit. Dachte ich mir, naja, 5 Minuten, dann bist du wieder draußen. Blubberte aus dem Hinterkopf. Aber bist ja nun mal Professor Spaghetti, also ja, hast du gesagt, es gibt nur diese beiden Buchstaben, also gehst du da auch hin. Allerdings erwachsene Nase runtergenommen, man will ja jetzt hier nicht blöd werden, ja. Mach die Tür der Station auf, wusste sofort, wovon die Krankenschwester gesprochen hatte. Das war Schweigen, also kannst du besser in eine Gruft gehen als mehr leben, ja. Also, mach, ja, Totentanz. So, eine Tür stand offen. Eine Frau stand, eine Frau lag. Ich machte die Tür auf, machte den ersten Schritt in die Station. Dann hörte ich die Frau, die in dem Zimmer mit der offenen Tür stand. Was ist das denn? Ein Clown? Wie schön ist denn das? Kommen Sie doch mal zu uns. Ganz entgegengesetzt meiner kleingeschriebenen Befürchtungen wurde ich herzlichst empfangen. Ich dann dahin. Und dann gab es erstmal ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe zwischen Erwachsenen. Sie bekäme gleich ihr Arztgespräch, ihre Diagnose und dann wüsste sie auch, wie es weitergehen kann. Und das hätte sie ja völlig überrascht, dass ein Clown, wie schön ist denn das? Sie freute sich richtig darüber, mich in diesem schönen, schlichten, aber deutlichen Clownskostüm zu entdecken. Dann kam auch die Ärztin und verschwand sie zum Arztgespräch. Und dann hatte sich dieser positive Bogen schon zu dieser Dame im Bett liegend dann übertragen und dort war ein schönes Gespräch möglich. Dann kamen Gedichte, was auch immer. 2,5 Stunden später war ich mit meiner Visite erst durch. Ich wurde in jedem Zimmer wohlwollend aufgenommen und es entstanden wunderbare Momente von Leben, von Kräftigung, von Seelennahrung. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und jetzt kommt der Cue. Dann wollte ich mich verabschieden von dieser Station. Dann kommt noch mal diese Frau auf mich zu und sagte, nee, Professor Spaghetti, kommen Sie noch mal zu mir. Ich möchte Ihnen etwas sagen, das ist mir ganz wichtig. Ich gehöre jetzt auch zu dem erlauchten Kreis der zu behandelnden Patientinnen. Sie, das ist natürlich Ihre Leistung, Jens, Sie haben mir meine heile Seite gezeigt. Jetzt bin ich bereit, da durchzugehen.
Wow, das ist, weiß ich, kann ich, muss ich nee, sagen, Anja.
Ich bin auch gerade, also intensiver geht eigentlich eine Weihnachtsfolge gerade nicht. Was gibt dir dieser Job, was sind so die Momente, wo du sagst, das ist das, wofür ich wirklich brenne, wofür ich lebe, sind wahrscheinlich diese Momente.
Das sind die Momente und die gibt es ganz viele. Weil was soll ich zu Hause? Soll ich am Sofa rumgucken und auf die Wolken achten oder was? Da oben, damit die nicht zusammendengeln oder so? Das ist langweilig. Wir sind doch soziale Menschen. Wir brauchen doch die Begegnung. Wir leben in dieser materiell aufgestellten, doch in einer Phase, wo die Vereinsamung immer sich... Was für eine Vision von menschlicher Gesellschaft besitzen wir eigentlich? Wenn ich in die politische Landschaft reinschaue, dann laufe ich manchmal schreiend weg. Sag mal, was redet ihr da eigentlich? Was für Visionen einer menschlichen Gesellschaft? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Was es dafür braucht? Noch mehr Computer? Noch mehr Leistung? Das ist es nicht. Die Seele braucht was anderes.
Hm, du siehst andere Seiten von den Menschen natürlich, ja. Ne? Weil sie in einer vulnerablen Situation sind. Begegnen dir dieselben Menschen irgendwann anders? Erinnern die sich an dich? Ist dir das schon mal begegnet, dass jemand gesagt hat?
Ja. Ich bin ja verhältnismäßig immer noch viel unterwegs, auf Feierlichkeiten oder mal am Stadtfest und dann steht plötzlich eine Mutti vor mir, Professor Spaghetti, wie schön ist das denn? Mein Kind hat sie damals, und sie ist jetzt 16 Jahre alt geworden, wir sprechen immer noch über sie. Oder plötzlich kommt so ein Glückstein zutage, den habe ich immer noch. Das sind dann 10 Jahre oder 20 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wirklich sehr beeindruckend, was du da alles hier erlebst. Wie ist das denn, also du hast ja gesagt, auch mal Erwachsene werden besucht.
Gerade Erwachsene haben es genauso, wenn nicht noch nötiger.
Und wie unterscheidet sich das? Also wird dann die Nase immer abgenommen? Oder?
Bei den Erwachsenen habe ich die Nase nicht auf. Was soll ich damit? Das ist ja lächerlich. Die wollen ja nicht verarscht werden. Die wollen ja auch da, wo sie stehen, doch abgeholt werden. Die wollen noch angenommen werden. Und wenn sie selbst, sagen wir mal so, von sich in ihrem Leid stecken, dann hast du noch den Weißkittel oder wie auch immer die Situation da oben, das Arztgespräch. Aber es ist ja mal, du bist ja mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt. Da brauchst du manchmal andere Impulse. Von daher bin ich diesem Format der mobilen Musik so dankbar. Ich habe mir natürlich die beste Musikerin in diesem ganzen Konzept rangeholt, nämlich meine wunderbare Harfenistin, Sonja Jahn, weil Harfe erreicht auch die Seele. Wir wollen doch, brauchen auf dieser Ebene, brauchen wir doch Kräftigung unserer heilen Seiten. Ja? Wir sind doch nicht 100% krank. Nein, wir sind an einem bestimmten Teil krank. Aber die Seele ist aber auch gesund. Wir haben auch ganz viele gesunde Anteile. Und die gilt es parallel zu fördern. Dann wird auch die kann sich auch die kranke Seite dem anschließen und auch heilen. Schulmedizin ist das eine, die sollen ihren Job machen. Aber wir brauchen auch die seelische Medizin, die ganz wesentlich ist für Heilung. Und die setzen dann auch zum Beispiel in der mobilen Musik, wo sie dann die Harfenklänge, die erreicht sofort die Seele. Dann sind wir sofort drin. Und dann kommen noch, ich habe wunderbar schöne Texte, die auch, ja, auch die Seele, die auch das Menschliche, mal heiter, mal nachdenklich, aber die so zu dem Wert von meiner Existenz auch wachrufen. Dankbarkeit ist da wieder das Wort. Haben wir ganz oft, gerade auch in den Erwachsenenstationen erlebt, dass Leute schlussendlich gesagt haben, mit Tränen in den Augen, danke, dass Sie jetzt hier waren.
Mobile Musik müssen wir vielleicht einmal kurz für alle erklären, die das nicht kennen. Das ist tatsächlich ein Konzept hier am UKM, wo Musikerinnen, Musiker über Stationen gehen, verschiedene Instrumente spielen. Wir haben ja auch bei den Clowns noch ein paar, die auch Instrumente spielen können und dann in den Patientenzimmern eben für etwas musikalische Unterhaltung sorgen, von groß bis klein.
Ja. Genau. Also die sozusagen die Lebensatmosphäre verändern, aufhellen, erfreuen, wie auch immer die unterschiedlichen positiven Dinge wachrufen.
Okay, Christoph, dass wir dich heute hierher gekriegt haben, ist für uns ein Geschenk. Ne, so kurz vor Weihnachten kommt das irgendwie ganz günstig. Dankbarkeit, Geschenk, das sind so Worte, die verbindet man mit dieser Weihnachtszeit. Gibt es noch Wünsche an diese Zeit? Das muss jetzt nicht unbedingt an Weihnachten gebunden sein, aber gibt es für dich noch Wünsche, was du in deinem Leben gerne erstens beruflich noch so sehen möchtest? Oder gibt es noch etwas, was völlig abseits von diesem Beruf, den du ja ganz vielfältig ausübst, noch erreichen möchtest, was man dir vielleicht nur geben kann, was du selber nicht durch Anstrengung kriegen kannst? Also was wäre für dich ein Geschenk?
Ich wünsche mir meine eigene Gesundheit, dass ich den Weg weiter für mich kultiviere, gesünder zu werden, mich auf dieser Ebene weiter zu vermenschlichen. Und das heißt, tiefer vielleicht noch in die Dankbarkeit einsteigen zu dürfen als Lebensatem, was sicherlich dann auch mit Lebensfreude zu tun hat. Ja, ich würde gerne mal Bhutan noch kennenlernen. Ich würde gerne eine kleine Reise machen, auf so einer materiellen Ebene. So deutlich mehr Zeit mit meinen Enkelkindern, meinen beiden wunderbaren Enkelkindern. Das ist auch Dankbarkeit. Ich habe nicht gewusst, dass mein Sohn und meine Schwiegertochter haben jetzt zwei Kinder in die Welt gerufen, dass mich das so tief in meiner Dankbarkeit und in meinem Glück trifft. Das habe ich nicht gewusst. Ich war eher dankbar, bevor sie es gemacht haben, dass sie keine
dass
Kinder bekommen
sind,
haben.
Ja.
Ja, in dieser Welt, die da auf uns zukommt, von diesen Verrückten, ja, die nicht von diesen Unverantwortlichen in hohen Positionen, die nicht über die Wirkung ihrer Handlungsweisen mehr nachdenken müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt.
Okay, die Wünsche für die Welt, gibt es die auch?
Ja, Herr, lass Verstand regnen, uns tonnenweise. Verstand und Vergebung und Nachsicht und nicht ich und wir sind die Besseren und so muss es sein und noch mehr Waffen. Herr, lass Verstand riechen und zwar tonnenweise und zwar direkt in die Herzen.
Das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, weil das können wir vielleicht hoffentlich jetzt allen mitgeben.
Absolut.
Für das neue Jahr vielleicht,
ja.
Dass man sich das etwas zu Herzen nimmt.
Wünsche an die Welt, Wünsche fürs neue Jahr.
Lasset Verstand regnen. Vielleicht
direkt in die Herzen.
Direkt
in ohne die durch das logische Zentrum. Das ist viel zu, das ist ungeeignet dafür.
Und wer das nicht mitnimmt, der lernt es bestimmt noch irgendwann. Aber wir würden uns wünschen, ihr tut es jetzt.
Ja, weil genau, lernen, man lernt ja nie aus. Ne? Das hat ja Christoph auch ganz am Anfang gesagt. So haben wir jetzt einen Full-Circle-Moment quasi, den wir hier erreicht haben. Sehr schön. Christoph, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Einerseits in deinen Beruf, aber auch in die ganz tollen Geschichten und wirklich ja berührenden Momente, die du hier in deinem Alltag erlebst. Ich glaube, das hat nicht nur uns hier berührt, sondern vielleicht auch die dazugehört haben, aber auch natürlich allen, denen du jeden Tag so tolle Momente schenkst. Deswegen auch ein Danke an dich. Wir sind sehr dankbar dafür, was du und deine Kolleginnen und Kollegen hier jeden Tag wirklich leisten.
Genau, da schließt sich der Kreis.
Ja, und damit geht unser erstes Podcast-Jahr tatsächlich auch schon zu Ende. Wir hatten ganz viele tolle Gäste mit spannenden Themen und wir freuen uns schon auf viele neue Expertinnen und Experten im nächsten Jahr. An dieser Stelle wollen wir uns aber auch nochmal bei unseren Zuhörenden bedanken, die uns auch immer wieder neue Themenvorschläge und Fragen zu aktuellen Folgen schicken. Dieser Podcast ist und soll natürlich interaktiv bleiben, daher gilt auch für das nächste Jahr. Schreibt uns eure Wünsche, Vorschläge und Anregungen für kommende Themen. Alle Infos, wie ihr das tun könnt, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins, nachdem schon Christoph so tolle Worte gefunden hat. Frohe Weihnachten.
Ein glückliches neues Jahr.
Und wir hören uns dann wieder am 7. Januar. Da werfen wir dann einen Blick auf einen ganz bestimmten Neujahrsvorsatz. Weniger am Smartphone sein.
Also, ein Vorsatz. Es gibt viele Vorsätze, aber das wäre einer. Oder?
Das könnte einer sein, genau. Auf den wollen wir auf jeden Fall ein bisschen genauer schauen. Bis dahin sagen wir, macht's gut, bleibt gesund.
Tschüss.